Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Viel besser, als ich jemals gedacht habe. Wir sind so 50.000 ungefähr Zuschauer, 60.000. In dem Bereich bewegt sich das ungefähr. Und wir sind über die Resonanz sehr überrascht gewesen. Das läuft deutlich besser, als ich jemals angenommen habe, dass es laufen könnte. Und das werden wir jetzt weiter ausbauen. Wir werden ein Studio bauen, damit es auch Zwei- und Dreiergespräche geben kann. Wir planen auch an Dokus ranzugehen. Ich möchte unbedingt mal wieder eine Doku drehen. Ja. Und es ist halt ein komplett neues Modell. Also vorher war es ja so, dass ich mit irgendeiner Idee dann mit einem interessanten Text über 3 bis 5 Seiten zum Sender gegangen bin und das vorgeschlagen habe, musste man quasi vortanzen, Seite vorwärts, Seite rückwärts, Flickflack, und dann haben die Haltungsnoten gegeben und je nachdem, wie sie es gesehen haben, ja oder nein. Hier ist es jetzt ganz anders. Also das heißt, die Freiheit, die wir haben dabei, auszusuchen, was wir machen wollen, im Vertrauen darauf, dass jemand anders sich auch dafür interessiert, ist viel größer. Es ist von nichts gebremst, also kein Gucken nach der Redaktionslinie, was immer so ein bisschen da ist, was jetzt, wenn jemand für uns was machen würde, wahrscheinlich auch wäre, auch wenn wir versuchen würden, das freiheitlicher zu halten. Aber es ist ein riesen Freiraum, der dazugekommen ist, und mir gefällt es sehr gut. Naja, dass wir von irgendwas angeblich überhaupt keine Ahnung haben. Dass zum Beispiel, als wir aus Schweden berichtet haben, gab es Leute, die meinten, wir würden das schön färben. Ich habe nun viele Bekannte in Schweden, die auch nicht alle einheitlich einer politischen Meinung sind. Ich kenne auch jemanden, der mit zum Beispiel meint, es gäbe zu viele Immigranten in Schweden. Aber so wie das hier dargestellt wird, ist es da nicht. Es ist nicht Sodom und Gomorra, und es ist nicht, dass man auf der Straße Angst haben muss. Habe ich zumindest nicht erlebt, von meinen Bekannten auch keine. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es immer wieder Dinge, wo irgendjemand, es gibt so einen bestimmten Tonfall auch in YouTube, in den Kommentaren, so nach dem Motto, sie haben davon überhaupt keine Ahnung und da sollten sich erstmal schlau machen, bevor sie was sagen. Wir versuchen uns ja immer schlau zu machen, bevor wir was sagen. Also wir gehen nicht ins Blaue raus und haben meistens auch rumherum recherchiert. Wir unterhalten uns vorher in der ganzen Zeit zwischen den Sendungen über die Themen und gucken auch zusammen dann Dinge an, die wir recherchiert haben. Für viele Sachen haben wir Hintergrundwissen parat. Ja. Also das ist nie so, dass wir ins Blaue rausgehen. Aber es gibt halt unterschiedliche Ansichten, und die unterschiedlichen Ansichten werden dann oft vehement vorgetragen. Na, oft. Also sag mal, 90% der Kommentare sind positiv. Das ist nicht oft, dass es Kritik gibt. Und insgesamt kann man ja auch sagen, wenn sich jetzt jemand überhaupt nicht passt von der Ausrichtung, also Robert und ich sind beide keine Rechten, das wird immer wieder angemerkt, entweder man freundet man sich damit an, was wir zu sagen haben, oder man lässt es halt bleiben. Ja? Ich finde, dieses Aussortieren, sich das nur anzuhören, was einem selber in die politische Richtung passt, nicht gut. Das ist eines der großen Mankos dieser Facebook, YouTube und überhaupt soziale Medienstruktur, dass man sich innerhalb seiner eigenen Gruppe bewegt, also was ja Filterblase genannt wird. Das ist ein echtes Problem dabei, denke ich. Wir brauchen eigentlich Plattformen, auf denen verschiedene Ansichten auch zu Wort kommen können. Das ist eine Sache, über die man insgesamt nachdenken sollte. Wir werden das wahrscheinlich mit Diskussionen auch machen im dritten Jahrtausend, also wo wir eine Meinung haben, aber wir legen wirklich Wert darauf, dass andere Leute bei uns auch fair zu Wort kommen können dann. Naja, dass wir was Interessantes rausgefunden haben im Internet und dass sie von uns Dinge erfahren, die sie im Mainstream nicht hören. Also es gibt offenbar eine ganze Reihe Leute mittlerweile, die sich auf den Freitag, also alle 14 Tage, auf den Termin, wenn wir was mit was Neuem rauskommen, regelrecht freuen. Finde ich klasse. Was für mich vor allen Dingen ungewöhnlich ist, ist dieses die direkte Möglichkeit, mit den Leuten zu kommunizieren. Das heißt, wir gucken uns die Kommentare an, wir freuen uns auch über die vielen positiven Kommentare, und dann ist es aber anders als beim Fernsehen, wo man dann ja eine Einschaltquote bekommt und eine minütliche Einschaltquote, wo sind die Leute rausgegangen und das Feedback eigentlich unter den Journalisten läuft, was zum Teil hilfreich ist, aber eigentlich nicht so rasend sinnvoll, weil wir produzieren ja fürs Publikum und nicht für die Kollegen. Ja. Ist das hier im Internet auch eine neue Erfahrung für mich, und ich genieße das sehr. Und ich denke, dass die alternativen Medien diese Rückmeldungsmöglichkeiten und die Mitwirkungsmöglichkeiten und auch die Einschätzung, wie gut das Programm ist, das man macht, ausbauen sollten. Also heute könnte man eigentlich ja über die elektronischen Kanäle, die Rundfunkanstalten, die Stäbe für sowas haben. Also das heißt, wo es Publizistik, sogenannte Publizistikabteilungen gibt und wo die Sachen erfasst werden, die hätten eigentlich große Möglichkeiten abzufragen, ob das Publikum glaubt, dass sie unabhängig sind, dass sie mutig sind, dass sie an heißes Eisen angehen, ob sie unvoreingenommen sind. Aber das ist in der deutschen Journalistenmentalität gar nicht angelegt, dass man sich darüber Gedanken macht. Also insofern ist das Internet eine gewisse Heilung auch für diese deutsche Krankheit im Journalismus. Ich glaube, ganz sicher. Ich verfolge so ein bisschen die Umfragewerte. Das ist ja so, dass der Anteil der Leute, die sich nicht mehr gut informiert fühlen, auch von den öffentlich-rechtlichen Medien, dramatisch angewachsen ist, also verdreifacht hat von, sag ich mal, 7 auf über, ich glaube, 24%, also mehr als verdreifacht. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sehr, sehr zufrieden sind mit den öffentlich-rechtlichen Medien. Das betrachte ich so als Mami, Papi, sag mir, dass alles wahr ist. Ja, es ist eben nicht alles wahr. Ich kann sagen, aus meiner Erfahrung mit den Apparaten, dass dort schon gefiltert wird. Das läuft viel subtiler, als man sich das vorstellt, aber es gibt eben eine Linie und die wird auch eingehalten, und außerhalb dieser Linie wird schwierig. Und was ich zum Beispiel interessant finde, dass mir russische Kollegen sagen, dass es im Westen extrem eng ist, und das erlebe ich auch so. Also das heißt, die Möglichkeit, sich unbeliebt zu machen, ist ungeheuer schnell da. Es gibt eine ganz geringe Toleranz für andersartige Meinungen, und uns fehlt so ein bisschen die Bereitschaft, so nicht ein bisschen, es fehlt die Bereitschaft zur freien Rede und sich was von jemand anders anzuhören. Also der Spaß am Disput, der müsste wieder ausgearbeitet werden, anstelle zu fordern, dass Leute nicht mehr antreten dürfen oder ihren sozusagen aus dem Sender rausgeschmissen werden, oder dass man mit den Leuten gar nicht reden kann. Und wenn der mit dem geredet hat, dann geht's schon auch nicht. Also das sind alles Entwicklungen, die ich ganz, ganz schlimm finde. Und zwar unabhängig jetzt von politischen Ansichten. Das ist ein Mangel an demokratischer Diskursqualität, den wir deutlich haben. Und daran sind die öffentlich-rechtlichen Medien durchaus mitschuld, ja, mit dieser Enge, die sie da abbilden. Ja, die Tatsache, dass es eine AfD gibt, ist ein Hinweis darauf. Und wie mit der umgegangen wird, ist auch nicht besonders toll. Ich bin jetzt wirklich nicht in der Sympathisantengruppe von denen, aber die Medien haben mit jedem, der dort von der Bevölkerung gewählt wird, fair und in gleicher Weise umzugehen, und das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben Erziehungsberechtigte in den Medien, nicht gut. Ja. Also wachsen die Alternativen? Ja. Ich glaube, dass sie wirklich wichtig sind als Ergänzung und auch eine gewisse Gesundung dieses Medienangebotes, das wir haben. Und eigentlich müsste sich jeder, der einen Hang zur Demokratie und zum Freiheitlichen hat, müsste sich darüber freuen, wenn es das Interesse gibt. Es wird immer politische Aktivität eingefordert oder die Teilnahme an der Gesellschaft. Und wenn sie dann kommt, soll sie aber nur so sein, wie sie im Handbuch vorgesehen ist. Und so funktioniert das halt überhaupt nicht. Also ich komme ja aus diesem anderen Sektor, bin jetzt in den Alternativmedien, ich kenne eigentlich alle Leute, die dort agieren, und was ich sagen kann, dass das Grad an sozusagen an Möglichkeiten, an Freiheiten, also das oder auch die Einwirkmöglichkeiten, die Zensur intern so gering ist wie nirgendwo sonst. Also diese alternativen Medien werden von Leuten produziert, die also quasi ja so, sag ich mal, ein bisschen wie die Pilgerväter, die nach USA abgehauen sind aus diesem verkorksten Europa. Also so ein bisschen ist dieses so wie das Internet am Anfang auch ein Freiraum war, sind die Alternativmedien Freiraum und gefällt mir ausgesprochen gut. Ich sehe mich tatsächlich seit langer Zeit mal wieder richtig als Journalist. Das heißt, Sachen rauswühlen. Was ich viel lieber noch mehr machen würde, ist irgendwo hingehen und von dort Reportagen machen, Interviews auch. Ich meine, realistischerweise muss man sagen, dass die ganze Alternativmedienszene davon geprägt ist, für möglichst wenig Geld möglichst viel Sendezeit quasi, also in Anführungszeichen Sendezeit, herzustellen. Und wir haben wenig klassische Formate, das heißt Reportage, Doku, auch keine Nachrichtensendung. Das ist eine Sache, die bitter fehlt. Wir sind ja Zweitverwerter nur von den Sachen, die wir woanders aufschnappen. Ich finde, es fehlt komplett diese Agenda-Setting-Funktion. Also das heißt, zu gucken, was ist so Agenturmeldung, was ist da, und daraus eigenständig Programm zu machen. Das fehlt noch. Dieser Schritt steht den Alternativmedien bevor, also eine gewisse Professionalisierung, ohne diese Mainstream-Sachen zu übernehmen. Aber ich denke, von der journalistischen Seite ist es deutlich freier als das, was ich vorher kennengelernt habe. Es ist halt von der Geldseite her sehr eingeengt. Also wenn ich dran denke, welche Budgets für eine Doku zur Verfügung stehen und wie was jetzt zur Verfügung steht für die Sachen, die wir machen, dann kranken wir einfach da dran. Ich bin der Meinung, dass das, was die Alternativmedien machen, zum Beispiel KenFM im Gespräch, die Interviews bei Noviso auch, aber auch das, was wir beim dritten Jahrtausend machen, ist eigentlich ein klassisch öffentlich-rechtlicher Auftrag, ja, die ja im Entertainment versinken und eigentlich gucken, was die Privaten an guten Einschaltquoten haben, um das dann nachzumachen. Also die mit einem riesigen Finanzaufwand Sachen machen, die eigentlich aus meiner Sicht diesen Auftrag des Marktplatzes der Ideen, also ein Forum herzustellen, sozusagen sowohl ein Abbild zu liefern, als auch ein Motor für Themenentwicklung zu sein, dass sie öffentlich-rechtlich nicht wahrnehmen. Also ich denke, man sollte auch darüber nachdenken, wie die Finanzierung von sowas aussieht. Also warum ist es zum Beispiel nicht möglich, dass die Bevölkerung sagt, die Jungs finde ich gut oder die Mädels oder Jungs und Mädels, je nachdem, die machen eine gute Arbeit und ich bin der Meinung, die sollten damit dafür ausgestattet werden. Also das heißt eigentlich nochmal, warum sollte der Zuschauer nicht darüber entscheiden, ob er zum Beispiel glaubt, dass wir oder wer von uns den öffentlich-rechtlichen Auftrag eigentlich erfüllt, also den Auftrag des, sage ich mal, Verfassungsgerichtes, wenn ich jetzt nicht von öffentlich-rechtlich rede. Und es könnte ja auch einfach ein Topf Geld gesammelt werden und der wird verteilt, je nachdem, wie die Bevölkerung einschätzt, wie wertvoll die Arbeit ist, die man macht. Das würde auch dazu führen, dass Redakteure in den Rundfunkanstalten zum Beispiel sich erstmalig dafür interessieren würden, was die Bevölkerung überhaupt denkt über sie. Ja? Im Moment ist es ja genug, wenn sie intern wissen, was die Kollegen denken, beziehungsweise was aus der Politik über sie gedacht wird, die dann letztlich einwirkt über sozusagen Klaviermechanismen mit vielen Gelenken drin auf die Redaktion. Ja? Also die Bevölkerung ist ja der geringst einflussreiche Teil in den Öffentlich-Rechtlichen. Sieht bei uns in den Alternativen etwas anders aus. Bisher nicht. Ich bin seit vielen tausend Jahren Mitglied beim DJV, war jetzt einigermaßen entsetzt über diese Stellungnahme des DJV-Chefs zu RT. Finde ich unterirdisch. Ich finde es vor allen Dingen nicht wahrheitsgemäß, weil er hat behauptet, dass RT mehrfach, also sozusagen in Reihe, Fake News produziert und ich wüsste nicht wann, was immer gesagt wird. Ich hatte mit Markus Komper vor kurzem zu tun, der hatte ja für Telepolis eine Anfrage gestellt und dann kommt dieser Fall Lisa, den RT im Gegenteil, wenn man sich das anguckt, sehr sauber aufgearbeitet hat. Aber da gibt es kräftig Gegenwind und der wird produziert. Es gibt eine große Windmaschine, die nichts mit der Realität zu tun hat. Also mal sehen, wie schwierig das in Zukunft sein wird, wenn man sich zum Beispiel für RT ausspricht, was ich hiermit tue. Genauso wie vorher, mit den Leuten Kontakt aufnehmen, sprechen. Die Situation, dass man einfach irgendwo hinkommt und dann Bundespressekonferenz oder so, habe ich noch nicht gemacht. Insofern ist das eine hypothetische Frage für mich. Die Sachen, die ich gemacht habe, bestehen da drin, dass ich mit Leuten vorher Kontakt habe. War schon immer so. Mir hat mein Presseausweis bei meinen historischen Investigativdokus gerade gar nichts genutzt. Es geht immer darum, dass man an Leute rankommt, dass die einem vertrauen, dass sie mit einem reden wollen, damit man die Interviews kriegt, die man braucht.
Das war der RT Deutsch Podcast.